Podcast. Und heute begrüße ich an erster Stelle mich, den Tobi. Hallo, denn ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Auch wenn wir, also auch aus nur einem Grund, weil ihr habt es ja festgehalten, Siege, das kann ich nicht. Ich bespreche immer nur Niederlagen mit dir. Ja. Und deswegen bin ich heute mal wieder da und nicht der Lutz. Schöne Grüße an die Kopfhörer. Er darf ja dann wieder zuhören. An meiner Seite natürlich dafür halt auch wieder Lukas, wie immer. Wie soll das anders sein?
Moin Tobi, ich bin sehr unglücklich, dass du hier bist, weil ich möchte gerne weiter Siege besprechen.
Ja, es war natürlich ein schlechter Gag von euch letztes Mal, als ich das hören musste, dass ich keine Siege besprechen will. Natürlich will ich Siege besprechen, aber ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt noch total safe, dass ich auch diese Woche einen Sieg besprechen müsste. Ja. Alleine der unvergessliche SV Meppen, der vielleicht irgendwann in Vergessenheit gerät, hat es geschafft, diese Hoffnung zunichte zu machen. Ja. Und jetzt sitzen wir hier wieder und trotz einer guten Sturm- und Drangphase am Anfang des Spiels besprechen wir eine gottverdammte Niederlage.
Ja, bevor wir aber mit dem Spiel anfangen zu besprechen, da kann ich einfach mal wieder Danke sagen. Ja?
Thank you
very much an Verena, die uns auch einen kleinen Obolus dagelassen hat, netterweise.
Anscheinend kein Freund von uns, aber ja.
Genau, nächstes Mal ruhig Freunde und Familie, das ist auch, dann fallen für niemanden Gebühren an und niemanden ist dann eigentlich für uns dann sozusagen, aber ne, trotzdem alles cool. Also, danke.
Sehr nett. War nur ein schlechter Gag.
Auch. Ja, aber dafür sind wir auch hier. Also schlechte Gags, die darfst auch du machen, nicht nur Lutz und
ich. Möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, da haben wir auch einiges an Zuspruch erfahren im Forum in den letzten Wochen. Ich habe da ja noch nicht Danke für sagen können. Freue mich auch sehr darüber, dass ihr uns ein wenig gespendet habt in diesem Fall. Und wer sich jetzt noch berufen fühlt und ein schlechtes Gewissen hat, das erst noch nicht getan hat, sei herzlich aufgefordert, auch eine Spende zu schicken.
Ja, denn, eingeladen lieber, nicht aufgefordert.
Aufgefordert.
Eingeladen.
Ja, letzte Mahnung, nein Quatsch. Wir würden uns sehr freuen, denn also auch für uns ist das hier nicht umsonst, sondern wir haben natürlich auch Werbungskosten und damit meinen wir nicht Bier und Bratwurst, sondern damit
ich stehe auch alles im Forum, habe ich auch alles
rein. Ja, aber gut, es guckt ja vielleicht auch nicht jeder ins Forum, deswegen sage ich das lieber hier nochmal, sondern wir haben alle Hosterkosten und Lukas hat die Sucht nach besserer Audioqualität, die dann natürlich euch wiederum zugutekommt.
Ja, das heißt, die habe ich ja gestillt.
Ab und an muss ein neues Mikro her, also mittlerweile gefühlt jährlich.
ich musste, weil wir ja immer so ausufernd besprechen, wenn du nicht da bist. Ja. Also wenn wir niemanden haben, der uns zügelt, dann werde ich auch gerne mal, oder werden wir auch immer gerne so ein bisschen ausführlich. Und dann durfte ich auch 1-2 Euro noch reinschmeißen, um Stunden nachzukaufen, wie man so schön sagt. Also ich habe ja schon gesagt, 4 Stunden hat man Aufnahme. Das klingt eigentlich immer viel, aber wenn man dann pro Folge dann 2 Stunden aufnimmt, dann ist so ein Monat auch mal schnell rum. Aber dafür ist das Geld ja auch da gewesen, auf jeden Fall, dass man dann halt sich einfach nicht kurz fassen muss.
Das heißt, ihr tutet uns damit auch was, tutet uns auch damit was Gutes. Also im Sinne von, dass wir nicht schwerer belastet sind, sagen wir jetzt mal so. Freuen uns natürlich sehr. Lukas stellt alle möglichen PayPal-Links und sowas alles jetzt
immer unter Dirk.
Unter die Posts, die er schreibt, auf Facebook, auf Twitter, auf
da auch?
Okay. Insta, auf keine Ahnung was, der nicht vorhandenen Homepage und bei Apple Podcasts.
Unter diesem Podcast ist es auf jeden Fall drin, immer unter jeder Folge. Genau. Und 5 Euro kostet eine weitere Stunde sozusagen, aber die lege ich natürlich immer gerne drauf, wenn einem gezeigt wird, dass wir gute Arbeit leisten, und das war ist jetzt diesen Monat gar kein Problem.
Ja, wobei man auch sagen muss, welchen Gästen wir schon alles absagen mussten, weil wir diese Stunde nicht zusätzlich kaufen müssen. Das sind natürlich auch Sachen, die dann verloren gehen, aber
das war natürlich ein kleiner Scherz, nicht, dass jetzt hier irgendwas kommt. Einmal sage ich auch nochmal Danke. Ich habe ja auch zu Bewertung aufgerufen.
Zur Bewerbung.
Und auf Spotify kann man so 5 Sterne bewerten. Da sind wir jetzt aktuell bei 4,9 Sterne, bei 111 Bewertungen. Finde ich schon cool. 111 Bewertungen. Das so viele.
Das sind 9,8 auf IMDb. Das würde ich mir ansehen.
Genau. Und es gab eine 5-Sterne-Bewertung noch bei Apple Podcast, allerdings ohne Text. Deswegen, also bei Spotify kann man keinen Text schreiben, bei Apple kann man es, wenn man möchte, muss man aber auch nicht, wie man sieht. Da haben wir 23 Bewertungen, was ich auch schon cool finde, aber 111 Bewertungen bei Spotify, das finde ich schon ziemlich überragend. Also für nur in Anführungsstrichen einen SVMappen-Podcast, es gibt ja dann eigentlich, da ist die Hörerschaft ja begrenzt sozusagen, wenn du jetzt einen Drittliga-Podcast machst, so wie unsere Freunde von 2 für 3, Markus und Jonas. Wenn die haben ja ein größeres Spektrum an Fangemeinde, was dann da sich, was da reinhören kann quasi. Ja, auch immer einen sehr großen Mappenfokus, auch mal an dieser Stelle Bewerbung und so. Aber Shoutout an alle. Genau.
Wären wir jetzt bei YouTube, dann würde jetzt das Wort Werbung ausgeblendet werden und wir kommen zur Spielbesprechung, würde ich sagen. Ah, okay, also nächstes Mal machen wir das hier auch wieder ein bisschen kürzer, jetzt ein bisschen ausufernd, aber
Außer es sind, also bedanken außer, möchte ich mich
natürlich immer gerne. Wir uns immer, das ist richtig. Ihr, ja? könnt, ihr könnt diese Sektion verlängern, indem ihr spendet, wenn euch die sehr gut gefällt.
Gut, dann ja, zum Spiel können wir kommen. Also der Anfang des Spiels war eigentlich, da müssen wir nicht viel besprechen, es gab keine Wechsel im System, es gab keine personellen Wechsel.
Was ich grundsätzlich halt auch erstmal nicht verkehrt fand, also auch das System nicht zu wechseln, fand ich auch nicht schlecht. Also diese Geschichte mit der Doppelspitze,
Doppelspitze war, mag ich auch wohl eigentlich. Habe aber überlegt, ob Dreierkette gegen so eine Mannschaft wie Mannheim wohl gut ist. Ja. Habe aber gedacht, Mannheim hat eine große offensive Qualität, 1860 hat eine große offensive Qualität. Aber dann hat man doch gesehen, da Mannheim ja auch mit Doppelspitze gespielt hat und dann auch noch mit so starken Außen, hat sich dann gezeigt, dass das System vielleicht jetzt nicht, nur weil es gegen 60 funktioniert hat, gegen Mannheim oder gegen andere Mannschaften dann auch funktioniert. Allerdings muss man auch sagen, so wie wir wieder die Tore gefangen haben, ist das immer systemunabhängig quasi. Und aber gut, wir können ja einfach mal von Anfang an anfangen. Weil die ersten Minuten, ich würde sagen, nach den ersten 2 Minuten, war Meppen eigentlich gut im Spiel.
Auf jeden Fall.
Hat nach vorne gespielt, gutes Spiel auf dem Flügel, fand ich auch. Also wir spielen ja auch, eigentlich auch mit weniger Flügelfokus in so einem System. Allerdings fand ich das schon ganz, ganz nice, also wie es ja gestartet ist.
Ja, ich muss auch sagen, also etwas das, was ich ja auch immer wieder gesagt habe, wenn wir wirklich aktiv offensiv spielen, dann läuft es einfach etwas runder. Ich meine ja, natürlich gerade in der Anfangsphase und so überrumpelt zu Gegner auch, der vielleicht hinten auch noch nicht ganz stabil steht, weil er sich an die Situation auch noch gewöhnen muss, gerade in Waldhof Mannheim, wo du auf Kartoffelacker spielst, da bist
Alter, was für ein Platz, ey.
Ich wollte sagen, ich würde fragen, ob wir über den Rasen sprechen wollen, aber da war ja keiner. Ob wir über die pudrige Erde sprechen wollen, wäre vielleicht eher die Frage.
So viel Sand, wie da im Hochgewebe ist, frage ich mich, ob da irgendwie Sahara-Sand drunter ist und da mal ein paar Rasensamen gestreut wurden oder wie man das dann macht, aber gut.
Ja, und ob Staubschutz getragen wurde bei den Spielern.
Ja, wäre angebracht, ey.
dann hast du natürlich da gerade, wenn du dann offensiv losläufst, ein bisschen mehr Nehmerqualitäten, kannst halt ein bisschen mehr Druck machen. Im Laufe des Spiels flacht das natürlich so ein bisschen ab, auch aufgrund des eigenen Fitnesslevels, der eigenen Kondition eventuell. Aber im Großen und Ganzen hat uns aktives Spiel immer gut zu Gesicht gestanden.
Ja, das stimmt. Das würde ich auch sagen. Ja, es war ja auch also gutes Zweikampfverhalten und dieses gute Spiel über Flügel. Wie gesagt, man hat sofort Druck gemacht, was du sagst mit aktiv, das fand ich auch richtig gut. Trotzdem hat man schon von Anfang an so ein bisschen gesehen, auch vor dem Tor, vor dem 1-0 für uns schon, dass unsere Defensive irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt am System lag, ob das an der eigenen Unkonzentriertheit lag, es ist schwierig sozusagen, ist vielleicht so eine Mischung aus beiden, aber man hat schon auch defensive Schwächen gesehen, gerade was lange Bälle angeht und da, gerade in der ersten Halbzeit noch deutlich, deutlich mehr gezeigt, wie schwach wir bei langen Bällen waren, die dann immer, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, Unkonzentriertheiten, Schläfrigkeit, oder halt einfach.
Vielleicht liegt es auch auf der.
Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, so eine
Art. Ja, genau. An der Personalie, ich würde sagen, Dr. Tobias oder Mr. Crowley, ja. A la Jekyll und Hyde. Ein Spieler, der halt wirklich mal ein echt gutes Spiel da hinlegt und.
Auch in diesem Spiel tatsächlich.
Auch in diesem Spiel, ja, das meine ich diesmal.
Also beide sogar. Ne?
Genau. Gut auf dem Platz steht und dann halt Spiele von sich lässt, wo du denkst, was ist mit dem Mann los?
Ja, aber auch Keuper und Mazak waren
Keuper auch
schlimm, Alter, fast schon. Ja. In manchen Situationen jetzt, ne?
Ja, nee, also mag dieses Traulich Duo. Betrifft das jetzt in diesem Spiel am wenigsten, ne? Also nicht, dass ich das falsch verstanden
habe.
Er ist halt für mich so der größte Ausreißer. Der halt immer, der halt eine richtig
die
große,
ganze
starke
Saison
Wechselkurve.
So
ja, genau. Starke Wechselkurve hat. Keuper ist.
Keuper ist auch so ein bisschen so.
Der ist also genau ein absteigender Ast gewesen und jetzt ist er gerade so ein bisschen in so einer.
Ja.
Wellenbewegungen
allein. Ja, das kann man sagen. Aber kommen wir erstmal zum 1-0. Ne? Eigentlich ist ja fast schon alles richtig gut gelaufen von Anfang an. Wir sind früh in Führung gegangen. Poirier hat endlich mal wieder getroffen nach 15 Stunden. 951 Minuten, 59 Minuten.
Der Gesichtsausdruck
sowas. Der Gesichtsausdruck
hat sich in mir eingebrannt. Diese Erleichterung in seinem Gesicht. Ich habe ihm das Ding so gegönnt.
Ja.
Dafür war es natürlich ein super gefährlich geschossener Elfmeter. Ne?
Also ja,
super
ziemlich mies.
Reingeklöttert. Ja. Also den hättest du ja fast besser gemacht,
wie gesagt. Wahrscheinlich, genau.
Aber
gut, er war drin.
Ist reingegangen. Ist reingegangen, ja, so ist das. Ist das Wichtige. Und das ist halt auch diese Erleichterung, diese Last, die von ihm abgefallen ist. Die hast du ihm wirklich angesehen im Gesicht. Und hat mich immens gefreut für
ihn. Ja, absolut, absolut. Jemand, der immer arbeitet, der immer
mannschaftsdienlich,
ein bisschen erfolglos, ein bisschen unglücklich. Auch in diesem Spiel auch wieder eine Situation, wo man denkt, ha, Junge, warum schießt du denn nicht aufs Tor? Aber das war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann. Ja, ja. Aber jetzt hat das Tor gemacht, ist einem gegönnt. Jetzt ist auch, das ist auch so geil. Du wirst halt immer drauf angesprochen, 900 Minuten, da haben wir jetzt ja auch gesagt, ne, ist ja auch in jedem Medien sozusagen, wird immer gesagt, so und so viel hast du nicht getroffen und so oft hast du also kein Tor mehr geschossen, und aber dass er halt schon in den Spielen davor, also für, auch mannschaftsdienlich ist das, erwähnen wir immer gerne, und dass er halt auch die Tore vorbereitet hat, das erwähnt natürlich keiner. Nee, es heißt immer nur, ein Stürmer hat eine Torflaute und dann ist er halt schlecht, in Anführungsstrichen. Aber ja, das muss man auch immer hervorheben, selbst wenn er nicht trifft, ist er halt auch wichtig für unser Spiel gewesen. Allerdings muss man in diesem Spiel auch sagen, auch so ein Marek Jansen, der den Elfmeter rausgeholt hat, in diesem Spiel hat auch für ihn sehr, sehr wenig funktioniert. Aber das kannst du eigentlich auf fast alle anwenden. Deswegen finde ich auch Poirier auch hinterher noch mit einem Interview, was sehr, sehr merkwürdig war, fand ich, wo er dann gesagt hat, ja, so 70, 80 Minuten waren wir mindestens ebenbürtig oder zum Teil auch überlegen. Die Anfangsphase haben wir dominiert, hat er gesagt. Beides, wo man sich fragt, Junge, was für ein Spiel hast du denn da
gesehen? Für eine Anfangsphase, Minute 3 bis 8, 9 oder 10, ja,
Mal, selbst, dann geht es halt noch.
Ja, selbst da hast du nicht dominiert, weil da warst du ebenbürtig. Ja, das kann man sagen. Du hast
nee, ich finde schon, dass du da kannst du vielleicht von Dominanz reden, weil wir halt schon mehr nach vorne gearbeitet haben.
Ja, aber ja, gut, wir haben nach vorne gearbeitet, aber wir haben jetzt nicht Mannheim so krass hinten reingedrückt, dass die nicht mehr wussten, wo vorne und hinten sind. Die hatten ja
auch ihre Chancen. Ja. Die hätten auch in Führung gehen können, die Winkler-Chance, die vor dem 1-0 war, das war, glaube ich, sogar direkt davor, das war 9. Minute oder so, das war schon sehr gefährlich. Das war ein langer Ball, er völlig frei, zieht das Ding aber knapp am Winkel vorbei. Und dann dominierst du meiner Meinung
nach. Ja, genau. So gesehen gebe ich dir recht, die Vokabel Dominanz ist da falsch.
Genau.
Man hätte sagen können, wir waren halt die ersten 10 Minuten besser.
Das ist in Ordnung. Da kannst du sagen, ja, ist auch mit Abstrichen zu sehen, aber das kann man noch sagen. Aber dass er dann halt auch gesagt hat, wir waren so ebenbürtig, man hat relativ ebenbürtig Ballbesitz gehabt, aber Mannheim hatte es so leicht, in der zweiten Halbzeit das zu verteidigen, dass da von Ebenbürtigkeit und besser an überhaupt nicht zu reden ist. Aber gut, das sind Sachen, da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Nach dem 1-0 wurde Mannheim auch wieder stärker.
Ja, bei mir stieg auch die Nervosität, weil 80 Minuten halt ein 1-0 halten, das funktioniert halt nicht. Und Mannheim wurde natürlich auch stärker, weil Meppen mit der Führungsposition nichts anfangen kann.
Ja, das muss man vielleicht auch so sagen.
Man weiß dann halt immer nicht, oh, 1-0, was machen wir jetzt? Also wir haben gerade 3 Punkte im Sack. Sollten wir alles draufsetzen, dass wir es halten? Sollten wir weiter nach vorne pushen, damit wir das irgendwie absichern? Keine Ahnung, wie machen wir es? Hast du eine Idee? Warum sagst du nichts? Sag mal was. Und keiner sagt was und alle stehen auf dem Platz, sind so ein bisschen leicht vogelwild. Ja. Und dann passieren natürlich innerhalb von wenigen Minuten Klöpper, die dann halt auch wieder zum Ausgleich führen.
Ja, das wundert mich ehrlich gesagt. Ja. Wenn man mal so die Rückrunde sich anguckt oder das Jahr 2023, da hast du eigentlich fast jedes Spiel immer dich ein ganz bisschen weiterentwickelt. Du hast zwar auch verloren und unentschieden gespielt, gerade zu Beginn gegen Freiburg 2, hattest du auch wieder diese seltsamen Gegentore mit drin, aber das wurde eigentlich von Spiel zu Spiel immer besser. Du hast in jedem Spiel getroffen immerhin, auch etwas, was ja in der Hinrunde 2022 halt ein großes Manko war. Dann hast du es jetzt besser geschafft, eigentlich Standards zu verteidigen. Du kriegst deutlich weniger dämliche Gegentore, und in diesem Spiel alles war wieder weg. Du warst so ungefährlich in der zweiten Halbzeit oder ab dem 2-1 für Mannheim, warst du so unfassbar ungefährlich. Du hast wieder dir die Gegentore selbst reingehauen. Du warst nach Standard scheiße. Alles, was man so langsam sich so Schritt für Schritt erarbeitet hat, hat man jetzt mit dem Arsch komplett wieder eingerissen.
Ja.
Und da frage ich mich, wie, warum, woran liegt das? Also lag es an der Aufstellung, lag es an diesem System, lag es daran, dass Mannheim so Räume hatte, oder lag das einfach wieder daran, dass man in alte Muster reingefallen ist? Weil wir haben ja echt schon viele Spielsysteme gespielt. Das ist ja fast schon unabhängig, ob du mit Vierer-, Dreier-Kette spielst, ob du mit Fünfer-Kette spielst, ob du mit zwei Spitzen spielst, ob du mit einem klaren Flügelfokus spielst oder mit auf Konter setzt und so weiter. Alles das hat in diesem Spiel, also Negative ist in diesem Spiel quasi ab dem 1-1, hat sich wieder gezeigt. Und da frage ich mich echt, warum? Wieso? Was ist jetzt wieder falsch gelaufen?
Das 1-1 ist auch ein sehr, sehr kurioses Tor, muss man ja glauben.
Merkwürdiges Ding.
Ja. Was ärgerlich, da ist er halt irgendwie gefühlt schon hinter der Torauslinie, sage ich jetzt mal. Dann schlänzt er den noch rein und denkst, der kann ja nie im Leben in diesen Winkel reingehen. Prallt irgendwie an Dumaschke dem Tor und keine Ahnung ab, und die fallen gemeinsam ins Tor rein. Also es war halt
Ja, das
schon
das,
frustrierend mit anzusehen.
Ja, das Eigentor in Anführungsstrichen war schon sehr ärgerlich. Aber davor, wenn man sich das davor einfach anguckt, es gab ja die Szene im Live, ihr habt es ja im Fernsehen gesehen, wo dann auf einmal das Tor da war und dann, wo man sich gedacht hat, okay, gut, der Kameramann findet halt die Mannheimer ziemlich geil, die Mannheimer Fans. Also wie oft da immer während des Spiels auch einfach mal so völlig, völlig ohne Not einfach mal in die Kurve hingehalten wurde, ja. Wo ich denke, Alter, ich möchte gerne das Zuschauerspiel sehen. Diese Mannheimer-Fans sind mir relativ scheißegal, auch wenn da drei Leute eine lustige Kostümierung anhaben, aber gut, egal. Jedenfalls, auf einmal war das Tor war
halt drin. Also die sahen halt nur noch deutlicher wie Flaschen aus als alle anderen.
Oh, ja, Spaß. Ja, Spaß. Ja, und dann war der Ball auf einmal drin und dann wurde nochmal gezeigt, diese Wiederholung quasi war auch ein bisschen verlangsamt. Man hat sofort gesehen, das war das, was ich meinte mit Penn bei Standards. Es war nämlich ein Freistoß von Mannheim. Ausgeführt, schnell ausgeführt. Kleinsorge hat nicht aufgepasst. Da war der rechte Flügel oder die rechte Seite offen oder unsere linke besser gesagt. Dann Masak geht nicht in den Zweikampf rein vor der Flanke. Graulich geht nicht in den Zweikampf mit Winkler. Winkler geht dann halt nach außen. Und Winkler schießt dann Erik an, unglücklich, der sich das Ding irgendwie selbst reinhaut. Aber ich glaube, es ist offiziell kein Eigentor, sondern von ihm das Tor halt. Und wieder so ein Ding. Das
war so eine leichte Offenbarung halt der Abwehr dann halt auch wieder an der Stelle. Ne?
Ja, oder das Ganze, das Mittelfeld auch. Es fing ja eigentlich schon bei Kleinsorge an. Und das ist halt so ein Ding, dass du einfach so unkonzentriert bist. Also das ist jetzt ja keine spielerische Stärke von Mannheim gewesen. Das ist einfach nur deine eigene Dummheit wieder gewesen. Leichte Gegentore ist es, glaube ich, immer, wie Krämer gesagt hat. Und wenn du dann so den Gegner wieder ins Spiel zurückholst, der ja immer, immer stärker wurde und du schenkst ihm dann quasi wieder den Ausgleich, ja, dann kannst du echt, wird es in dieser Saison sehr, sehr schwer, Spiele zu gewinnen, gerade gegen oder gerade auswärts, wenn dann halt das Heimteam dann auch die Fans wieder im Rücken hat. Das kennen wir ja eigentlich aus dem Mappen auch, ne? Dass wir halt eigentlich schwer zu bespielen sind. Bei 1860 hat man es ja schön gesehen, wenn dann das Erfolgserlebnis auch kommt. Also Unterstützung ist ja in Mappen nicht das Problem. Aber es ist klar, wenn du halt relativ früh schon ein Gegentor fängst, so wie wir es halt auch vor dem 1860-Spiel jetzt immer gemacht haben, ist es halt schwer, die Massen wieder auf seine Seite zu kriegen. Ne? Ich meine, du hast die aktive Fanszene, die immer supportet, aber den großen Teil im Stadion kriegst du dann nicht mit bei so dämlichen Gegentoren quasi. Aber gut, ja. Viel Abseits war auch wieder das Ding. Das war auch wieder.
Weil das finde ich, ja, es ist noch viel, aber es ist schon weniger geworden.
Findest du?
Also, ja, ich finde schon, dass das halt weniger wird. Also das ist gut klar, 1860, das war noch weniger. Ja. Also ja. Wenn du das direkt vergleichst, dann ist es wieder leicht mehr geworden. Aber in der Entwicklung der Saison geht es nach unten.
Ja, ich glaube, das stimmt sogar, was du sagst. Ich glaube aber, dass man dann wieder so ein Peak war. Irgendwie, dass es dann vielleicht so ein bisschen runtergeht, dann wieder hoch. Vielleicht ist es mir deswegen wieder so aufgefallen.
Ja, vielleicht ist es ja so negativ aufgefallen, weil du wieder in so einer Drangszene oder Drangphase warst, weil du 1-1 und dann muss wieder was kommen. Und jetzt könnte, und du stehst im Abseits,
oder, versoldert. Oder ist es deswegen aufgefallen, weil wir einfach keine Torchancen hatten. Und dann fällt so ein Abseits vielleicht mehr auf. Wenn du dann halt, ich sag mal, eigentlich 10 Torchancen hast, von denen dann, oder und dann nochmal 5 Abseits quasi, fällt dir das vielleicht nicht so auf, als wenn du 3 Torchancen hast und 5 Abseits, weißt du? Ja. Kann natürlich sein, dass mir das deswegen irgendwie so aufgefallen ist. Und auch wieder so ein Ding, Freistöße, wo das 1-1 ja auch gefallen ist. So viele Freistöße, die unnötig waren. Ich kann mich an diese eine Szene von Kleinsorge erinnern, wo er dann ein Mann einmal so umtentet hat, ihm am Arm festgehalten hat und das war an der Strafraumgrenze, wo du denkst, die sind doch eigentlich auch dafür bekannt, dass sie gut Standards schießen können, dann musst du doch sowas verhindern können, also dass du dann dich nicht zu so einem dummen Freischuss hinreißen lässt. Ja gut, aber wir können eigentlich auch schon zum 2-1 kommen, das war auch eine sehr kuriose Szene wieder, also bis auf dieses 3-1 ist eigentlich alles ziemlich dumme Gegentore gewesen.
Vorbereiter Ole Kolper.
Vorbereitung Ole Kolper, genau. Was wir im Spiel gegen 1860 noch gelobt haben, Lutz und ich, das ist dann wenn einer nach vorne geht, geht der andere zurück und so. Es war so ein fließender Wechsel immer zwischen Innenverteidigung und defensives Mittelfeld und so, dass das halt dass man dadurch halt Räume schließt und halt immer wieder offensiv in Aktion tritt und so. Ja, war hier irgendwie gar nicht zu erkennen. Gefühlt wusste keiner so richtig, auf was für eine Position er spielen muss und so. Und Körper war da in dem Sinne bezeichnet, dass er den Ball halt zu Graulich köpfen wollte. Allerdings halt, ja, stand dann noch ein Mannheimer zwischen ihm, und zwar Martinovic, der, ja, dann bis zum 16er gelaufen ist, sich wahrscheinlich auch gewundert hat, warum ihn keiner angreift.
Mazak, Ron Weasley.
Ron Weasley, genau. Mazak und Kolper sind dann halt so mitgelaufen. Auch so ein Ding, was gegen 1860 gut funktioniert hat, Raumverteidigung, dass man nicht sofort ins 1 gegen 1 geht und so, dass man dann halt eher den Raum verteidigt. Ja, in diesem Fall hat man nichts verteidigt. Man hat einfach nur Martinovic quasi den Weg bereitet, dass er dann halt sich schön hinstellen kann, den Ball
mitgelaufen.
Ja, genau, dass man ihm quasi mitläuft und dann zeigen kann, jo, hier, guck mal, jetzt kannst du dich da einstellen, dann kannst du schön ins lange Eck ziehen und dann das 2-1 machen. Und genauso war das. Und ich frage mich dann auch, was... Wahrscheinlich war das Problem, dass beide mitgelaufen sind und der andere gesagt hat, okay, einer wird wohl, oder Kolper hat sich gedacht, Mazak geht wohl hin, und Mazak hat gedacht, okay, Kolper geht wohl hin. Und dann ist halt keiner hingegangen und dann war das 2-1 da.
Für mich auch ein ganz, ganz offensichtliches Problem irgendwie im Mittelfeld, dass die Absprachen da von vorne bis hinten noch nicht stimmen.
Ja.
Wenn du dir anguckst, wie häufig zwei auf den gleichen Punkt laufen,
ja,
sich der eine den Ball holt und dem anderen dann über 80 Zentimeter zuspielt. Das haben wir, diese Szenen haben wir 2, 3, 4 Mal gehabt.
Ja, ja.
Und das hat
noch
mich wahnsinnig gemacht, wo ich denke, warum spielst du ihm den jetzt zu? Wo alle auf ihn gerade losströmen. Ja. Hau ab mit dem Ball, weißt du?
Ich verstehe es auch nicht. Du hast ja in der zweiten Halbzeit echt sehr, sehr viel Offensivkraft aufgewartet. Aber du warst immer in Unterzahl. Immer. Du hattest nie irgendeine Situation, wo du in irgendeinen freien Raum gelaufen bist. Immer waren mindestens zwei Mannheimer da und du warst alleine da. Das war echt unfassbar. Und ja, was du sagst, ich hatte die eine Szene im Kopf, wo Blacher auf einmal auf dem Außen war. Blacher auch ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Also ich habe nicht verstanden, was da der Plan gewesen war, sowohl von der Mannschaft oder halt auch vom Trainerteam, was da vorgegeben wurde. Wie sollte man dieses Spiel angehen? Wie sollte man dieses Spiel gewinnen? Wie sollte man hier punkten? Keine Ahnung. Aber das war so komplett anders zu 1860, obwohl es die gleiche Ausstellung war. Da fragt man sich echt, welche Entscheidungen wurden da auf dem Platz anders getroffen als im Heimspiel?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also irgendwie ist dieses Unkoordinierte gerade da im Mittelfeld, das führt ja auch dazu, ich sehe das hier, hast du als Punkt aufgeschrieben, massive Lücken zwischen Mittelfeld und Sturm, und genau das passiert dann halt auch, wenn sich alles so
komisch
im Pulk zusammensammelt und sich gegenseitig über eine Kopfkissenlänge halt Bälle zuspielt, dann fehlt natürlich in der Zwischenposition zum Sturm irgendwo jemand, den du noch anspielen kannst.
Ganz ehrlich.
Du nimmst dir selbst deinen Anspielpartner weg dadurch.
Wenn du das so machst, dass du auf Außen Spieler auch auf kurzem oder auf engem Raum hast, wenn du da mit drei Mann bist, kannst du quasi immer Doppelpässe spielen und kannst dadurch Räume gewinnen, theoretisch, oder mit vier Leuten von mir aus auch. Aber das ist mir halt in den ersten 10 Minuten einmal aufgefallen, wo ich gedacht habe, aha, okay, super, so kannst du natürlich schön Raum gewinnen. Und so kannst du dann auch einen gefährlichen Angriff starten. Und das fehlte dann irgendwie komplett. Dann standen sich entweder die Leute komplett auf die Füße oder war halt irgendwie... Es war so oft auch das in der zweiten Halbzeit, wo Abifade auf Außen war und entweder den niemand hatte zum Anspielen oder halt einer, der, wie du sagst, der dann paar Zentimeter neben ihm steht, wo ich denke, okay, den kann er nicht anspielen, weil wenn er ihn schickt, dann kann er genauso gut selber laufen.
Genau.
Und es ist dann so,
als ob du gespielt hättest, ach komm, hier nimm du ihn, ich habe gar keinen Bock zu laufen. Genau, ja. Das.
Ich glaube, das ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich habe das schlechtes Positionsspiel, würde ich es einfach mal nennen, dass keiner auf den Positionen, wo er eingeteilt war, wusste, wie er dann entweder offensiv oder defensiv in Erscheinung treten soll.
Frage 1, wissen alle, auf welcher Position sie eingeteilt sind?
Also da das ja, wie gesagt, gegen 1860 sah das besser aus. Vielleicht muss man auch einfach ehrlicherweise sagen, wir hatten mit 1860 halt auch einen sehr dankbaren Gegner. Die haben jetzt ja auch das Spiel zu Hause 3-0 gegen Ferl verloren. Jetzt am gleichen Spieltag quasi, muss man dann sagen, okay, ist das vielleicht einfach kein Maßstab jetzt gewesen? Hätte 1860 in dieser Form vielleicht jeder geschlagen und wir haben nur 2-1 gewonnen, was dann vielleicht eigentlich auch schon ein Licht auf uns wirft, wenn jemand wie Ferl, nichts gegen Ferl, ist ein super Team, die sind absolut zumindest was so Abstiegskampf Mittelfeld angeht, das aktuell das Team der Stunde, ne? Elversberg muss man logischerweise rausrechnen, aber die machen aus ihren begrenzten Mitteln einfach deutlich mehr als wir aktuell. Und deswegen, die gewinnen 3-0 in München. Wir gewinnen nur in Anführungsstrichen 2-1. Aber ich fand halt das 60-Spiel eigentlich schon auch einen klaren Schritt nach vorne. Ich fand's gut. Wir haben gut gespielt, meiner Meinung nach. Und das hat gegen Mannheim einfach nicht funktioniert. Und ich frage mich jetzt, war das nur Glück gegen 1860 oder war das jetzt nur Pech gegen Mannheim? Oder vielleicht auch irgendwie eine Mischung aus beiden, ne? Weiß man jetzt nicht. Wie wir jetzt in Duisburg sehen müssen. Ja, das ist auch so. Ose, Pourier, Jansen... In Unterzahl, dachte ich ja vorhin schon, auch ein Jansen, immer gut gelobt von uns gewesen und auch in der Zeitung schon immer hoch gelobt. Er ist ja auch ein super Typ und der macht ja auch viel und so. Aber in diesem Spiel war er gar nicht irgendwie in Erscheinung getreten, genau wie in Osei. Keine Ahnung, wie viel Ballkontakte er hatte, aber vielleicht ist es zweistellig.
Ja, Osei tatsächlich, der halt ja quasi quer über Spielfeld sonst gelaufen ist, gerade auch bei 1860, war wirklich wenig zu sehen. Bei Jansen, da will ich ihm halt zugute halten, naja, wenn du Doppelspitze spielst, dann brauchst du natürlich auch das von uns angesprochene Mittelfeld, das nicht auf Position stand.
Ja.
Das wird natürlich so ein Stück weit ein Problem gewesen sein und alles und jeden Ball wirst du dir auch nicht immer holen können, auch wenn Puglier natürlich als Vermittler immer noch gedient hat, hat er ja auch ab und an versucht, aber am Ende des Tages halt nicht ausreichend und du brauchst halt mehr Leute im Mittelfeld als nur Poirier.
Ja, klar. Ja, Poirier brauchst du ja theoretisch als Stürmer, aber normalerweise, wenn du so eine Doppelspitze spielst, dann kann sich ja einer mal so ein bisschen fallen lassen, ins Mittelfeld auch. Ne? Du hast ja dann offensiv, ja, Blacher nimmt aktuell auch eine etwas offensive Rolle ein, aber auch ein David Vogt ist ja eigentlich derjenige, der Tankulic-Ersatz in Anführungsstrichen ist, also so, der auf der 10 im offensiven Mittelfeld ist. Und da Poirier und Vogt, aber Vogt baut aktuell auch ein ganz bisschen ab, will ihm das auch nicht irgendwie böse ankreiden oder
wobei
so.
Wobei das natürlich auch noch meckern auf hohem Niveau ist.
Ich finde
auch, Vogt hat in Waldhof ein relativ gutes Spiel gemacht.
Ja, okay.
Nicht so hochklassig, wie er es vielleicht schon vorher gezeigt hat, aber von denen, die auf dem Platz waren, war auf jeden Fall für mich einer der
der Besten. Ja, wenn du so siehst, wenn du wirklich auch die heftigen Böcke von Körper siehst, das schlechte Spiel einfach, muss man einfach so sagen, von Blacher auch, der ein bisschen durchblitzen hat das wohl können, dass er manchmal auch die öffnende Pässe gespielt hat und so, aber das war maximal wenig. Er war, glaube ich, auch ein bisschen überfordert mit dem ganzen Spiel und so. Aber gut, wer war das nicht, wenn man mal ehrlich ist. Selbst wenn man jetzt Kraulich und Körper so hart angegangen ist und das auch zu Recht einfach, Kraulich war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit der Beste und wahrscheinlich auch über das ganze Spiel dann betrachtet, weil er uns ein oder andere Mal wirklich den Arsch gerettet hat und halt auch ein bisschen noch für defensive Stabilität gesorgt hat. Und das, obwohl wir gleich eine Szene noch besprechen müssen. Und Kolper, den ich zur Halbzeit definitiv ausgewechselt hätte, hat sich in der zweiten Halbzeit auch auf jeden Fall gemacht.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Hat sich aber gemacht, muss man sagen.
Ja.
Also in der zweiten Halbzeit war er im Mittelfeld, auf jeden Fall, was Spielaufbau und so geht, auch noch besser. Und hat auch ein bisschen mehr sich in Zweikämpfe getraut, sag jetzt mal, oder auf jeden Fall besseres Zweikampfverhalten an den Tag gelegt. Aber bevor wir jetzt zum Wechsel kommen, fand ich diese eine Szene noch von Kraulich in der 45. Minute, wo ein langer Ball, wieder ein langer Ball und keiner wusste irgendwie, was man jetzt macht. Kraulich steht eigentlich besser zum Ball, wird dann einmal kurz angerempelt von Martinovic, fällt dann hin, wo ich denke, Junge, das ist nie im Leben faul, aber vielleicht hat es einfach, weiß nicht, ob er da irgendwie, was da sein Plan war, ob er denn den einfach wirklich nur das Gleichgewicht verloren hat oder ob er da wirklich auf faul spekuliert hat. Und ja, dann musste Erik noch in höchster Not retten, quasi, weil Martinovic völlig frei war und dann kam Erik raus und Martinovic war selber irritiert, dass er da noch auf einmal zum Ball kommt. Aber das war wirklich Slapstick pur.
Und das Witzige ist, dass wir, ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde später Locke Hemlein mit einer ähnlichen Szene sehen, allerdings nur im mittleren Spielfeld, rausrollend quasi in die Auszone und dann sofort wieder aufstehen, aber weil er merkt, okay, das war vielleicht auch viel zu viel geschauspielert.
Das ist wieder einfach zu viel, genau. Ja, Bifade kam wieder rein für Osei. Ja, ein verständlicher Wechsel so gesehen, dass von Osei halt auch nicht so viel kam und vielleicht versucht hat, ja neue Impulse zu setzen, was ja gegen 1860 eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Bifade hat sofort eigentlich ein gutes Spiel gemacht. In diesem Spiel war er maximal blass. Aber wir haben in der ersten quasi Aktion der zweiten Halbzeit doch noch versucht, oder ist wahrscheinlich die gefährlichste Szene im ganzen Spiel gewesen, auch wenn sie nicht zu einem Abschluss
geführt hat. Aus dem Spiel heraus, ja.
Aus dem Spiel heraus, ja.
Unser Tor haben wir schließlich als Elfer gemacht.
Ne? Ja. Ich meinte auch in der zweiten Halbzeit speziell, weil in der zweiten Halbzeit, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich meine, jeder, der es hört, wird es wahrscheinlich auch wissen, eine Torchance hatten wir bis auf die verunglückte Flanke von Locke halt nicht. Und da kann er mir nicht erzählen, dass er so gewollt war. Und selbst wenn, wäre maximal unverdient gewesen, wenn wir da irgendwie noch einen Punkt mitgenommen hätten, oder wenn er da reingegangen wäre. Aber gut, kommen wir erstmal zu der Szene. Das war die 48. Minute. Poirier, der jetzt ja das Tor getroffen hat, hat sich da aber auch, ich weiß nicht, aber was er sich dabei gedacht hat, weil er ist in einer sehr guten Position, war schon am Verteidiger halb vorbei quasi, er hätte eigentlich nur abziehen müssen. Ich weiß jetzt allerdings, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch nicht hundertprozentig, ob er links oder rechts Fuß ist oder ob er beidfüßig ist, weil wenn er beidfüßig ist, dann muss er es abziehen, weil ich glaube, das wäre wäre was für den linken Fuß gewesen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber er legt den Ball da per Hacke zurück, aber halt zum Mannheimer, weil Abifade war mindestens 5 Meter weg. Und das sag ich mir, entweder sprecht ihr nicht auf dem Platz miteinander oder er hat irgendwie gedacht, dass Abifade wo mitkommt und hat vielleicht auch vielleicht was gehört oder so, dass er den Ball gefordert hat. Wie auch immer, weiß ich nicht. Aber ich frage mich dann einfach, warum? Warum schießt du nicht aufs Tor? Also aus dieser Position ein Mittelstürmer, der muss doch von da aufs Tor schießen.
Ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Zumal er wirklich, also die Ausgangslage war so top.
Ja.
Die Chance
war, ob er jetzt aufs Tor geht. Ja, ob er jetzt reingeht, ins Tor geht. Aber wenn er schon mal aufs Tor geht, dann das gibt ja vielleicht auch so ein bisschen neuen Impuls quasi. Aber dann so ein Fehlpass. War schon strange. Ich glaube, das war sogar auch das Tor. Ja, das war das Tor, auch wo auch unsere Fans standen, ne? Also wo die Gästetribüne war. Ich glaube, das war so. Aber gut. Ja, danach muss man sagen, Meppen, in der zweiten Halbzeit kann man sie so ein bisschen beschreiben, man war stets bemüht, aber das war's auch. Also
ein bisschen same, same, but different, ne? Also ähnlich wie die erste Halbzeit, dann nach dem Nackenschlag 1-1 spätestens, ja. Dass du halt wieder so ein wackeliges Spielbild abgegeben hast, wieder mit Pässen, die nicht angekommen sind, die ins Nichts geführt haben, die keine Ahnung wohin sollten, wenn da keiner steht.
Ja. Ja,
das ist ein ganz trauriges Bild gewesen.
Ja, und da muss man auch dazu sagen, Mannheim war auch nicht gut. Mannheim hat nicht gespielt wie jemand, also wie ein Aussteiger oder wie ein möglicher Aussteiger. Mannheim hat quasi, ich sag mal, wenn wir den Druck hätten aufrechterhalten können aus den ersten 10 Minuten, hätten wir denen auf jeden Fall gefährlich werden können. So hatten die ein sehr, sehr leichtes Spiel, nämlich das Spiel quasi kontrolliert. Die haben auch noch aus 3-1 gedrückt, 57 Minute, wo Krauler auf der Linie rettet.
Boah, Alter, was eine Szene, ehrlich.
Ey, da merkt man auch wieder, es stimmt einfach in der Abstimmung nicht. Erik springt zum Ball und vor ihm klärt aber Masak. Masak grätscht ihm den Ball weg, direkt zum Mannheimer. Und dann ist das Tor leer und da muss man halt glücklich sein, dass das Kraulich den dann noch schön rausgrätscht und auf der Linie klärt. Aber das ist doch fehlende Abstimmung. Ich meine, klar, dass Masak den Ball klären will, das ist logisch. Aber eigentlich muss dann entweder die Anweisung von Erik kommen, dass er sagt, geh weg, ich halte ihn. Oder von Masak, eher unwahrscheinlich, normalerweise ist ja der Keeper, der das anschreit, aber dann wäre Erik noch im Tor geblieben. Und er hat ihn raus, ja, zum Gegner zwar geklärt, aber halt wenigstens, ne, wäre das Tor nicht verwaist gewesen. Ja, das war halt so auch wieder so ein Ding, wo man eigentlich denkt, gerade mit Erik hast du doch eigentlich so einen erfahrenen Typen im Tor.
Ja, da brauche ich keinen Lukas Masak, der noch davor springt. Der weiß schon, wie er es abhält.
Genau, also. Und halt auch einer, der redet, der den Jungs sagt, wie was Phase ist quasi, was jetzt hier verteidigt wird in der Abwehr. Aber gut, ich schätze mal, diese Verunsicherung, die war einfach maximal. Jeder auf dem Spielfeld war einfach maximal verunsichert, muss man leider einfach so sagen. Und warum das auf einmal jetzt wieder ist? Endlich mal wieder einem positiven Ergebnis. Ja,
aber du hast auch hier geführt, dann hast du wieder 2 reingedrückt gekriegt und du hast halt irgendwie dann innerlich den Druck, du musst das noch wieder rumreißen. Du musst irgendwie hier noch was Zählbares mitkriegen. Und um Gottes Willen, da können wir keine Druckaktion aufs Tor von uns gebrauchen. Und dann wirst du halt hibbelig, glaube ich.
Ja, kann gut sein.
Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann halt kurz weitergucke und sehe, was dann passiert ist, nämlich die Wechsel, also Alvarez und Hämlein für Vogt und Kleinsorge. Alvarez, ein Wechsel, den ich zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht brauche, weil mein Problem einfach ist, ich komme gar nicht am 16er an.
Ja, aber dafür ist er vielleicht da, dass du dann halt gefährlich wirst, auch über Standards
und so ein bisschen. Ja, okay, aber ich glaube halt zum Beispiel, das ganze Spiel, du kannst ja nicht nur auf die Standards abzielen, du hast ja halt viel Laufweg, du hast diese Lücke, die wir vorhin schon angesprochen haben, zwischen Mittelfeld und Sturm und bringst jetzt einen Alvarez, der halt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber vom Fitnesslevel halt auch noch darauf angewiesen ist, dass er sich den Ball nicht von ganz hinten holen muss.
Ja, ja gut, aber
ja, sagst du ja. Der hilft mir dann wahrscheinlich in der Offensive relativ wenig weiter. Und so war es ja dann letztendlich auch. Also du hast natürlich ihn 1-2 Mal am Ball gesehen. Aber ich fand also richtig extrem gefährlich ist es nicht geworden.
Ja,
und dadurch war halt auch die Offensive in der ganzen zweiten Halbzeit weiterhin ungefährlich.
Ja, weiterhin. Das ist aber das Ding. Weil du hast aber zu dem Zeitpunkt
halt
schon...
Du hast dich halt nicht verbessert.
Nee, du hast dich nicht verbessert. Aber das weißt du ja vorher nicht. Du hast vor allem, ein Vogt hat ja auch nichts kreiert nach vorne. Und Kleinsorge war in der zweiten Halbzeit auch nichts. Und du hast quasi alle ausgewechselt zu dem Zeitpunkt, Ose hatte vorher schon, von denen du brauchst halt ein Tor. Und Alvarez hat nach seiner Einwechslung gegen 1860 sofort ein Tor gemacht. Das ist vielleicht auch was, wo er jetzt, und 30 Minuten, der Mann sollte doch jetzt auch so langsam mal 30 Minuten auch rennen können. Und der macht vielleicht auch, ja gut, vielleicht nicht rennen, aber zumindest sollte er halt schon die intensiven Läufe hinkriegen. Die wir brauchen. Mhm. Und wenn du dann halt einen Alvarez vorne hast, der sorgt vielleicht auch so ein bisschen für Unruhe beim Gegner. Vielleicht hat man sich das auch so ein bisschen erhofft. Dann halt, ja, so ein Schuss wie gegen 1860 ist natürlich immer das Optimum. Vielleicht hat man darauf gehofft. Man hat natürlich auch gehofft, dass jetzt auch ein bisschen Gefahr durch Standards passieren, wenn aus dem Spiel heraus schon nichts geht. Deswegen kann ich das schon verstehen. Und dann hast du Hämlein gebracht. Auch halt so eine Kampfsau quasi, den du dann reinbringst. Ja, es hat nicht so geklappt. Natürlich nicht. Das wissen wir ja. Aber ja, die ganze Offensive war halt schon mies einfach. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Man hat sich einfach keine Chance erarbeitet. Man hat, wenn man die Statistiken anguckt und sieht, okay, Ballbesitz und so und Schüsse aufs Tor musst du natürlich auch dazu zählen. Die sind natürlich nicht so hoch bei uns. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine krassen Statistiken jetzt mehr so rausgesucht nicht gefunden. Aber Ballbesitz, das weiß ich halt noch, das ist ungefähr auf gleich. Da hatte Mannheim, glaube ich, 53 und wir haben 47. Aber was dann halt so in der zweiten Halbzeit auf das Tor von Mannheim gegangen ist, mir fällt halt, wie gesagt, nur diese eine Szene von Locke ein. Oder war die sogar drüber? Knapp drüber? Ich weiß es auch nicht genau. Jedenfalls, das war halt die einzige Torchance. Alles andere ist halt versandet durch halt, was wir halt schon in der ersten Halbzeit jetzt gesprochen haben, dieses fehlende Verschieben von Räumen. Du hast halt immer dich selbst auf den Füßen gestanden. Du hast nie geschafft, Raumgewinne zu erzielen. Mannheim hat das auch in der Phase, wo sie dann immer mal wieder vor unser Tor gekommen sind, war das immer deutlich agiler, deutlich leichter. Deutlich gefährlicher, genau. Die haben immer einen schicken können in einen Raum, der dann halt irgendwas kreieren konnte. Ich meine, auch da sind jetzt nicht so die heftig krassen Torchancen entstanden zwischen der 57. Minute und ich glaube halt kurz vor dem 3-1 gab es auch nochmal einen Pfostenschuss. Aber alles, ja, es war halt alles deutlich gefährlicher, als dass wir es wieder hingekriegt haben. Und deswegen muss man halt auch einfach sagen, war das halt eine hochverdiente Auswärtsniederlage. Dazu sei noch gesagt, Fassbinder kam auch noch rein für Kolper in der 79. Minute. Das war halt auch noch ein Wechsel, ja. Man hat auch noch mal geguckt, ob das vielleicht noch was bringt.
Fassbinder. Ja, Kolper musste, glaube ich, auch.
Kolper musste vielleicht raus, ja, ich weiß es auch nicht.
Aber letzten Endes hast du damit dem Spiel auch keinen neuen Impuls gegeben. Nee,
leider nicht. Ja. Ja, und dann bleibt halt ein 3-1. Ja, das 3-1 war auch noch ein schönes Tor. Ich glaube, war auch relativ aus spitzem Winkel, aber dann auch in den Winkel quasi. Das war okay. Auch wieder so ein Ding.
Man ist ja okay, dass du dich dann offensiv aufstellst. Ich habe dann auch gesagt, ob wir jetzt 2-1 oder 3-1 verlieren, ist scheißegal. Aber wenn die Chance auf 2-2 noch irgendwie kriegst, dann musst du die nutzen. Der eine Punkt ist 100 Mal mehr wert als der eine Tordifferenzpunkt. Jetzt gerade auch in dem Bereich, wo wir uns befinden, da müssen wir alles mitnehmen, was zählbar ist.
Ja, wir jetzt an dieser Stelle ja halt nicht gemacht haben. Aber es wäre halt am Ende des Tages auch wirklich nicht verdient gewesen.
Absolut nicht, nein.
Ja, und dann stellt sich da ein Poirier hin und hält so ein Interview raus. Und ich fand es auch witzig, dann Christian Neidhardt war dann danach im Interview und hat gesagt so, ich weiß auch nicht, ich habe ein bisschen zugehört, was dann Marvin so gesagt hat. Und ich frage mich, was er für ein Spiel gesehen hat oder bei welchem Spiel er war. Ja. Weil er hat dann eigentlich gesagt, dass Mannheim das dominiert hätte über 90 Minuten oder 80 Minuten. Und die klar bessere Mannschaft waren, so war es auch. Ich meine, musste ich auch, und so selbst, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie ein Spieler sowas wahrnimmt auf dem Platz. Es ist halt immer anders, wenn du halt viel den Ball hast, ne? Dann nimmst du das vielleicht anders wahr. Aber wenn du halt nie aufs Tor schießt in der zweiten Halbzeit, fairerweise muss man auch sagen, Marvin hat auch gesagt, es war im Endeffekt eine verdiente Niederlage. Mhm. Das hat er noch eingestanden zum Glück und so muss es auch. Ne? Ich meine, musste ich ihn nicht in einem Interview hinstellen und Quatsch erzählen. Ne? Aber wenn er es so empfunden hat, wie gesagt, alles gut. Das ist halt so. Ich kann mich da nicht reinfühlen. Das ist halt so. Er ist Profifußballer, ich bin es nicht. Und aber deswegen so, wenn er das so gesagt hat, weil er es so empfunden hat, ist es gut, wie gesagt. Aber wenn man versucht, irgendwie im Interview nach so ein bisschen was schön zu reden, da denke ich mir so, dann solltest du wenigstens ehrlicherweise sagen, wie es dann halt war, weil das hilft eigentlich keinem, wenn man die jetzige Situation noch schön redet. Also es ist halt so, optimistisch sein und schön reden, das sind ja noch andere Sachen. Ich bin auch immer noch, oder ich versuche auch immer noch optimistisch zu sein, wenn man mal guckt jetzt, wir sind wieder Tabellenletzter, nachdem Halle jetzt in Oldenburg gewonnen hat, oder in Hannover gegen Oldenburg. Und aber besser als umgekehrt, so sind wir immer noch 2 Punkte hinter dem Nicht-Abstiegsplatz, was halt immer noch gut ist, ne? Und das ist halt auch das, woran man sich noch ein bisschen hochziehen kann. Jetzt haben wir, wie gesagt, in der Entwicklung schon einen Schritt zurück gemacht, in der fußballerischen, aber Jetzt kommen halt die entscheidenden Spiele gegen Duisburg und Halle als erstes Mal. Genau.
Duisburg Halle. Ist immer ein gutes Pflaster für uns, sag ich mal. Ne? Ja, Papa Kleinsorge ist wieder aktiv mit am Start.
Ah, genau, und Blacher auch. Genau, das sind halt so die beiden, die letzten, ich glaube, ja, die letzten beiden ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben zwischendurch auch nochmal 1-0 verloren oder so. Aber jedenfalls Kleinsorge.
In meiner Erinnerung ist Duisburg ein gutes Pflaster für uns und Papa Kleinsorge ist mit am Start und
absolut. Blacher auch. Blacher auch. Blacher haut dann wieder einen Freistoß raus. Duisburg ist ein bisschen das auf jeden Fall ein Garant für mysteriöse Tore oder für verrückte Tore. Ja, genau. Ja, im Hinspiel war es halt Vincent Müller, wer sich noch erinnert, aus 70 Metern ein Torwarttor gemacht. Wir haben halt mit Blacher den Torschützen des Monats gehabt mit einem Freistoß aus 40 Metern, wo dann Leo Weinkauf so weit vom Tor stand und seine Leute angewiesen hat. Das Kleinsorge-Solo wird wahrscheinlich auch immer noch in Erinnerung bleiben. Ja. Ein super geiles Tor.
Papa Kleinsorge,
genau. Und das ist halt so, da müssen wir jetzt ganz wichtig punkten.
Ja.
Am besten dreifach.
Ja.
Vielleicht reicht auch ein Punkt, aber eigentlich ist, wenn wir mal ehrlich sind, ist ein Punkt zu wenig.
Ja.
Wichtiger ist aber trotzdem das Spiel gegen Halle, das Heimspiel gegen Halle.
Ja, der zwei Spiele, sechs Punkte, das ist
zwei eigentlich Spiele, die Aufgabe. Sechs Punkte. Zwei also Spiele, sechs Punkte oder vier. Wie gesagt, ich würde auch noch vier akzeptieren. Zwei Spiele, sechs Punkte wäre halt schon nice, weil wir brauchen halt so langsam eine kleine Serie, weil wir können uns nicht darauf verlassen. Wir sind halt Letzter. Das heißt, wir müssen liefern.
Ja.
Wir können nicht darauf hoffen, dass die anderen nicht liefern, weil dann, selbst wenn die bis zum Ende nicht mehr liefern und wir halt auch nicht liefern sollten, dann steigen wir halt ab.
Das haben wir schon mal versucht und der Einzige, der da nicht geliefert hat, war der Sponsor von KFC Uerdingen. Das war das Einzige, was uns den Arsch gerettet hat.
Ach so, oh ja. Haut er die ganz alten Kamellen nochmal raus.
Oh ja, ganz alte Kamellen, du Junge.
Nee, ist ja schon richtig, genau. Auf sowas können wir uns halt nicht mehr verlassen. Also selbst wenn irgendjemand die Lizenz nicht kriegt, dann ist als Tabellenletzter halt immer noch schlecht.
Ja, genau.
Genau, wir müssen halt so langsam, wir müssen so langsam punkten, wir müssen eine Serie starten, wir müssen Druck von unten aufbauen, damit die anderen halt auch ein bisschen denken, oha, der SV Meppen ist jetzt am Kommen. So ein bisschen wie Bayreuth, die haben jetzt gegen Osnabrück 3-2 gewonnen. Ja,
danke für nichts, Frau
Will. Ja, genau, das war ein heftiger Downer dann, weil alle anderen haben, Bayreuth war der Gewinner des Spiels, das muss man einfach so sagen, die haben 2-0 zurückgelegen und dann
3-2 gewonnen.
3-2 gewonnen in Osnabrück und so eine Mentalität.
Hätte ich auch gerne.
Ja, es ist ja immer so schwer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie. Ja, okay, man kann es halt sagen, die sind halt nach einem 0-2 zurückgekommen, das haben wir in dieser dann noch nicht geschafft. Nein. Das ist einfach Fakt und festzuhalten. Mentalitätsprobleme haben wir in der Mannschaft, glaube ich, nicht. Ich glaube halt auch, dass jeder sich den Arsch aufreißt, so wie es geht. Das ist jetzt halt wieder. Wir haben ja sonst immer gesagt, wenn wir wieder ein Tor schießen, wenn wir mal wieder in Führung gehen, dann wird es besser. Wenn wir mal ein Spiel gewinnen, dann können wir eine Serie starten. Jetzt war es halt wieder ein Downer. Daraus muss man jetzt lernen und arbeiten, daran arbeiten und halt hoffen, dass es wieder besser wird. Wie es jetzt gegen Duisburg besser wird, keine Ahnung. Ob man an dem System festhält, keine Ahnung. Ob man wieder auf Viererkette zurückgeht, keine Ahnung. Ich würde auch gerne einen Balle mal wieder sehen. Ehrlich gesagt, jetzt zwei Spiele in Folge schon nicht von Anfang an gespielt. Balle hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen in seinen Spielen von Anfang an. Aber ich glaube, er ist halt klar, ich glaube halt nicht, dass er so gut funktioniert als rechter Mittelfeldspieler. Vielleicht wieder auf der 6, aber auch da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht so gerne. In der Viererkette gesetzt, gar keine Frage. Aber gut, das sind halt Sachen, das weiß ich jetzt nicht, wie da in Duisburg jetzt agiert wird. Wir werden es sehen und wir werden hoffen, dass wir einen Sieg besprechen dürfen
danach. Das hoffe ich auch. Ich bin dabei auf jeden Fall. Ne?
Du bist dann dabei? Ja, gut, das hoffe ich doch. Ja,
schauen wir mal. Teile von uns sind auf alle Fälle anwesend, hoffentlich komplett.
Ja, müssen wir mal schauen.
Ja, genau. Und dann werden wir positive Impulse senden, damit das auch alles wieder so wird, wie schon mal war, ne?
Jo. Zum Schluss.
Kurz ein Ergebnisdienst noch hier.
Ja, ich habe mir, es war echt ärgerlich, muss man sagen. Also das die dritte Liga ist jetzt abgeschlossen. Jetzt reden wir über die Bundesliga und nicht über die Frauen-Bundesliga. Da wird auch noch eine Folge
Bundesliga kommen. Macht A.
Ah, und B. aber Frauen, die Spiele gegen Frankfurt und Freiburg kommen auch noch. Dieses Wochenende ist ja auch noch Pause für die Bundesliga zumindest, für die Frauen-Bundesliga. Aber die A-Junioren-Bundesliga, die hatte keine Pause. Beide Spiele, das meinte ich mit ärgerlich übrigens, waren am gleichen Tag. Unsere A-Jungs, unsere U19-Jungs haben gegen Hertha BSC gespielt und unsere U17-Mädels haben gegen Union Berlin gespielt. Beide zu Hause, beide um 11 Uhr, beide am Sonntag. Das ist halt ärgerlich gewesen. Ich habe mir gerne beide Spiele angeguckt, aber man kann sich ja schlecht aufteilen. Deswegen habe ich mal die A-Jugend habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich mich für das Spiel entschieden und die U19 gegen Hertha. Hertha Tabellenführer in der A-Junioren-Bundesliga Nord-Nordost. Ne? Das sind ja drei Bundesligen. Und da ist Meppen als Aufsteiger dann Underdog gewesen, obwohl Meppen ja eine sehr gute Saison spielt. Das ist, glaube ich, Achter, glaube ich, aber hat 5 Punkte Vorsprung vor dem Aufstiegsplatz. Das ist schon ziemlich geil. Und Hertha, ja, war klarer Tabellenführer. Ist jetzt, glaube ich, nicht mehr. Haben eine Niederlage und 2 Unentschieden gehabt. Deswegen, da war schon klar, wenn du hier einen Punkt kriegst, was wir geschafft haben, ist das schon ein großer Erfolg. Und es ging auch schon gut los. Es gab in der Anfangsphase eine Handelfmeter für Hertha, der an Pfosten gesetzt wurde und vorher auch schon 2 oder 3 Riesenchancen. Also Hertha hat losgelegt wie die Feuerwehr, hat aber dann nicht geschafft, den Ball hinter Pünd unterzubringen. Und dann wurde Meppen auch immer stärker in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten. Also klare Torchancen waren auf unserer Seite leider das ganze Spiel über nicht vorhanden. Allerdings konnte man wirklich gut mithalten im Mittelfeld dann. Zum Teil hatte man auch gerade in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Ballbesitz als die Herthaner, die sich dann aufs Konter verlassen haben. Allerdings, ja, Hertha in der zweiten Halbzeit noch zweimal Pfostenschuss und eine sehr wilde Endphase. In der 90. Minute war ein Pfostenschuss und eine kurze Aufregung, wo ich dachte, es gibt Elfmeter nochmal für Hertha, aber nein, da waren nämlich zwei Spieler sind mit dem Kopf aneinander geknallt, da war längere Unterbrechung oder halt sind vielleicht nicht mit dem Kopf, aber wurden länger behandelt, sind aneinander geraten, sagen wir es lieber so. Und so hat man sich das 0-0 erarbeitet, erkämpft und ja, auf jeden Fall ein Punktgewinn, mit dem man nicht zu rechnen war. Und die Mädels, die U17, das habe ich nur dann im Ticker verfolgen können, logischerweise, die haben 5-1 gewonnen gegen Union Berlin. Union Berlin, anders als Hertha BSC Berlin, in der B-Juniorinnen-Liga auf dem letzten Platz. Kann man sich, wenn man so die Männer-Bundesliga anguckt, sich gar nicht vorstellen, dass Hertha auf Platz 1 ist und Union unten. Aber so war es dann halt in dem Sinne. Und da hat, ja, unsere Mädels haben 5-1 gewonnen, sind aktuell auf Platz 2. Da sind auch wieder 3 Ligen und ich schätze mal, da ist es auch so wie bei den A-Junioren, dass da der deutsche Meister ausgespielt wird in den Playoffs quasi. Letztes Jahr war der HSV deutscher Meister bei den U17-Juniorinnen und deswegen hat unsere Staffel 2 Playoff-Plätze. Ne? Damit du halt dann 4 Teams hast, logischerweise ist immer der Meister, deren Staffel stellt dann halt immer einen weiteren Platz sozusagen. Ja. Ist eigentlich total fair, würde ich mal sagen, ja. Wenn du nur 3 Ligen hast. Also du hast die West, Nordost und Süd-Südwest. Nee, also West, Nord, Nordost und Süd-Südwest. So. Ja, und Meppen ist Zweiter, ein Spiel weniger als die Sportvereinigung oder Spielvereinigung Aurich, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Und 4 Punkte Rückstand, also da kann man auch noch mal nach Platz 1 schielen, aber Platz 2 reicht, wie gesagt, auch schon aus. Und 5-1, 4 Tore gemacht von Laura Röhring und ein von Maren Knob, glaube ich, noch in Erinnerung zu haben. Oder Knopp. Und ja, das war auch das erwartete Ergebnis. Also man ist recht schnell dann auch in Führung gegangen. Das 5-1 fiel dann auch in der letzten Minute sozusagen und war dann so ein bisschen der Schlusspunkt. Und da werden die Mädels wirklich ihren, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie das jetzt letzte Saison war. Wo sie da standen, aber jetzt wirklich eine starke Saison. Ich habe mir auch schon ein Spiel geguckt, als wir gegen Osnabrück gespielt haben. Also ich habe es nochmal nachgeguckt. Marleen Kropp, sorry für den falschen Ausspruch gerade oder aus falschen Namen. Ja, aber jetzt Platz 2, wie gesagt, sieht schon sehr gut aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Saison noch geht, aber jetzt ist auch gerade Rückrunde gestartet, wird also noch ein bisschen gehen. Die spielen immer in Herzlake ihre Heimspiele aus. Mhm. Vielleicht wer sich mal berufen fühlt, kann sich da auch mal ein bisschen Bundesliga-Fußball angucken. Sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels. Nur empfehlenswert. Ja, und das war's dann eigentlich mehr. Wie gesagt, zum Spiel kann ich nicht viel sagen, weil ich nichts gesehen habe. Nur halt den Ticker verfolgt.
Ja, wunderbar. Also da auf jeden Fall auch Erfolg beim SV. Immerhin.
Immerhin da, genau.
Und dann hoffen wir jetzt, dass wir am Samstag halt in Duisburg im Pott ein paar Punkte mitnehmen. Ja,
wird wichtig. Wird sehr wichtig.
Und dann hören wir uns danach wieder, wenn wir dann endlich einen Sieg gemeinsam mit mir besprechen.
Also das sollte doch wohl jetzt auf jeden Fall Ansporn für die Mannschaft sein.
Das würde ich auch.
Dass du auch mal einen Sieg besprechen darfst. Seit so lange, ja.
Lass mich mal wieder gut drauf sein.
Genau. Alles klar. Gut, das war's dann für heute. Bis nach Duisburg.
Tschüssi.
Ciao.